Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, vor 3 Wochen haben wir uns beschäftigt mit dem Thema, wie radikal darf Religion sein? Was bedeutet der Absolutheitsanspruch Jesu für uns persönlich angesichts der Herausforderungen der Zeit, in denen wir stehen? Also die Frage, was kann ich als Christ, der ich das Christsein nicht für eine Alternative unter vielen halte, angesichts des Grauens in der Welt tun? Ich lese schon seit längerer Zeit das Neue Testament in einer modernen englischen Übersetzung von Eugene Peterson, der heißt The Message. Das ist oft so, wenn ich was lese, dass ich die Augen aufreiße und denke, Wahnsinn, das steht tatsächlich in der Bibel. Letzte Woche bin ich bei Epheser 1 angekommen. Das war echt irre. Ich las das nochmal und dann holte ich meine gute Nachricht hervor und staunte, dass das echt in der Bibel steht. Wir wollen heute einen Schritt weitergehen als vor 3 Wochen und wir wollen fragen, nicht was bedeutet das persönlich für mich als Christ in dieser gegenwärtigen Zeit zu leben, sondern was bedeutet eigentlich Gemeinde angesichts der gewaltigen Herausforderungen? Welche Rolle spielen wir als Gemeinde, wenn wir Nachrichten hören und lesen von immer neuen Auswüchsen des Terrors? Ich lese aus der Message, aber ich lese in meiner eigenen Übersetzung. Gott weckte Jesus Christus vom Tod auf und setzte ihn auf einen Thron im tiefsten Himmel, um ihn zum Chef zu ernennen. Über das gesamte Universum, über alle Galaxien, über alle Regierungen. Kein Name, keine Macht ist von seiner Herrschaft ausgenommen. Und nicht nur für die jetzige Zeit, sondern für immer. Er ist der Chef über alles und hat das letzte Wort über alles. Im Zentrum von diesem allen regiert er die Kirche. Die Gemeinde ist nämlich nicht peripher zur Welt. Die Welt ist peripher zur Gemeinde. Die Kirche ist der Körper von Christus, in der er spricht und handelt. Durch sie erfüllt er alles mit seiner Präsenz. So ein Quatsch, denken ganz viele. Dieses kleine und immer kleiner werdende Häuflein von Menschen. 29% sind heute überhaupt nur noch evangelisch. Und davon gehen 2-4% noch in die Kirche. Wenn am Arbeitsplatz das Thema Kirche angesprochen wird, dann gibt es keine Wutgespräche, keine Aggressionen wie früher noch, sondern eher das. Kirche ist kein Thema mehr. Kirche ist völlig weg vom Fenster. Kirche langweilt die Leute. Welche Rolle spielt Gemeinde in diesen schwierigen Zeiten? Bernd Ulrich schreibt in der Zeit: Wir leben gegenwärtig in einem Epochenumbruch. Wie geht man damit um? Und ich frage, wie geht Gemeinde damit um? Hat sie irgendetwas zu sagen, wenn das Leben schwierig wird? Hat sie ein Wort? Hat sie eine Tat? Was denkt ihr? Spielen wir eine Rolle überhaupt? Im letzten Epochenumbruch unserer Welt hat die Kirche unterm Strich eine sehr klägliche Rolle gespielt. Die deutschen Christen haben 13 Jahre lang das Kirchenleben beherrscht. Sie waren sozusagen der evangelische Ableger der NSDAP. Das muss man sich mal wegstecken. Ihr Programm war Arisierung und Antisemitismus. Ein Drittel der gesamten Pfarrerschaft gehörte zu den deutschen Christen. Gott sei Dank gab es die Bekennende Kirche. Sie bildete sich 1934 als Antwort auf die deutschen Christen. Sie war wesentlich kleiner. Ihr Hauptgegner, hört, war der Nationalsozialismus, nicht der Antisemitismus. Wenn es nicht Persönlichkeiten wie Stauffenberg, Bonhoeffer, Paul Schneider, Elisabeth von Tadden, Helmut Moltke gegeben hätte, die im wahrsten Sinne des Wortes ihren Kopf hingehalten haben, dann wäre auch diese Bewegung nicht wirklich etwas, worauf man stolz sein könnte in dieser Zeit im Dritten Reich. Die Kirche hat unterm Strich das Elend nicht verhindert, sondern eher gefördert. Sie ist dem Rad in die Speichen gefallen, so heißt ein bekanntes Buch über Dietrich Bonhoeffer. Aber sie hat den Wagen insgesamt nicht aufhalten können. Die Welt hat bis 1945 nicht gemerkt, wer der Chef von Kirche ist, mit dem sie zu rechnen hatte. Also nochmal die Frage, welche Rolle spielt Gemeinde in Zeiten wie diesen, wenn Fundamente anfangen zu wackeln? Was sagt Epheser 1? Epheser 1 sagt, Jesus ist Herr. Christus thront über allen unsichtbaren Mächten, über jede Gewalt und jede Kraft und jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Mächte, Gewalten, Kräfte und Herrschaften, diese vier Begriffe, das war in der Antike jedem klar, dass damit sind die vier Himmelsrichtungen gemeint. Egal, woher die Mächte kommen, vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen, egal wie stark sie sind, egal wie sehr sie euch Angst einjagen, Jesus ist und bleibt Herr. Es gibt nichts und niemanden, der ihm das Wasser reichen kann. Wir laufen ja, sofern wir durchs Gemeindehaus gehen, beinahe tagtäglich im Glasgang 25 Mal an dieser unverschämten Behauptung vorbei. Und wir kriegen Angst, wenn wir Nachrichten hören. Epheser 1 sagt aber nichts Geringeres als, Jesus Christus ist Herr. Er herrscht über Putin und Erdogan. Er herrscht über Obama und Angela Merkel. Er herrscht über Assad, über Hassan Rouhani, über den IS, über die Taliban, über jeden Bombenleger, über jeden Messerstecher und jeden Scharfschützen. Glaubt ihr das? Wir haben eine ganz einfache Alternative. Entweder hat Gott sich grausam vertan, als er Jesus den Chefposten übergeben hat. Der schafft das nicht. Der ist vielleicht ein toller Mensch, ein tolles Vorbild, aber Macht hat er keine. Sagt heute mal in aller Öffentlichkeit, in der Schule, im Büro, ich glaube, Gott hat diese Welt im Griff. Wisst ihr, was die Leute denken? Arme Irre. Gott hat sich übernommen. So ein Gott passt nicht in unser Weltbild. Die andere Alternative, entweder ist alles Humbug oder es stimmt. Dazwischen gibt es nicht. Entweder ist alles Humbug oder es stimmt. Und vielleicht ist es ja gerade andersrum. Vielleicht passt unser Weltbild nicht zu Gott. Vielleicht muss nicht Gott umdenken, sondern wir. Vielleicht heißt Herr sein bei Gott etwas ganz anderes als bei uns. Wie herrscht Jesus? Habt ihr euch da mal drüber Gedanken gemacht, wie das aussieht? Wir verbinden mit Herrschen Macht. Es gibt jemanden, der herrscht und jemanden, der beherrscht wird. Jemand, der herrscht, übt Gewalt aus. Notfalls mit Waffen. Das haben wir jetzt ja auch von der AfD gehört. Unsere Vergangenheit hat uns geprägt. Wir verbinden mit Herrschen die Kategorien von Macht, von oben und unten, von Gewalt, von ich sag dir, wo du entlang gehen musst. Wisst ihr, wir haben alle so ein bisschen Trumpismus in uns. Nach seinen letzten Äußerungen kann man bei ihm ja getrost von einer Schießbudenfigur reden und das im tiefsten Sinne des Wortes. Wir haben das auch in uns. Wir haben auch so ein Verständnis von Macht und von Herrschen, von oben und unten. Wie herrscht Jesus? Ich bin das Licht für die Welt. Wer zu mir kommt, wird nicht länger im Finstern laufen. Ich bin der gute Hirte. Ich sorge für meine Schafe. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den werde ich satt machen. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt. Kommt her zu mir, die ihr Lasten schleppt. Ich will euch davon befreien. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Töchter und Söhne zu heißen. So herrscht Jesus. Gott wird Mensch. Er kommt selbst und beugt sich hinab in unser Leben, um uns nah zu sein, damit wir seine Liebe nicht mehr nur glauben müssen, sondern spüren und sehen können. Er kommt, um uns zu werben, um unser Herz zu gewinnen, um uns irgendwann mal sowas wie diesen Ring anzustecken und zu sagen, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir und das geht niemals mehr auseinander. Und schließlich lässt er sich umbringen von eben den Menschen, denen er so eine irre Liebe entgegenbringt. keine Gewalt, keine Bomben, keine Schwerter, kein Kopfabschneiden, keine Maschinengewehre. Wir müssen gewaltig umdenken. You die for your God and our God died for us. Ihr sterbt für euren Gott. Unser Gott stirbt für uns. Wir müssen sowas von umdenken. So herrscht Gott. So gewinnt er Menschen für sich. So baut er sein Reich. Hat er damit die Welt verändert? Gute Frage. Was er gemacht hat, kann ich euch sagen. Er hat Gemeinde geschaffen. Jesus Christus ist der Kopf. Die Gemeinde ist sein Körper, in dem er spricht und handelt und durch die er alles mit seiner Präsenz erfüllt. Dieser mickrige Haufen, diese anstrengenden und schwierigen Menschen, diese unvollkommenen Pfarrer und Pfarrerinnen, die so viele Fehler machen, ja, genau die. Genau die hat Gott ausgesucht, unbegreiflicherweise. Dorothy Sayers, eine englische Schriftstellerin, sagt, irrer Satz, um den Menschen zu retten, hat Gott 3 Demütigungen hinnehmen müssen. Die erste war, dass er Mensch geworden ist. Die zweite war seine öffentliche Hinrichtung am Kreuz. Die dritte Demütigung, seine Kirche. Seine Kirche. Die Gemeinde, diese Ansammlung von fehlerhaften und unvollkommenen, untreuen Menschen, das ist der sichtbare Christus. Das geht schwer runter. Nicht, weil sie so toll wäre, sondern weil Jesus das so organisiert hat. Im Zentrum dieser Welt regiert Christus, und zwar die Kirche, die Gemeinde. Und weil das so ist, darum ist Gemeinde nicht peripher zur Welt, wie wir uns oft empfinden, sondern die Welt ist peripher zur Gemeinde. Das ist 0, nicht die Qualität der Gemeinde, nicht die Ausbildung ihrer Mitglieder, die guten Taten, das Spendenaufkommen. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum Gemeinde im Zentrum und nicht am Rand dieser Welt steht. Und der Grund ist, weil Christus das Zentrum ist. Sie ist auch nur das Zentrum, wenn Christus ihr Zentrum ist, sonst nicht. Aber wenn Christus ihr Zentrum ist, dann ist Gemeinde am Nabel der Welt. Das muss man erst mal kapieren. Das ist sowas von großartig. Jede Gemeinde, in der Jesus Christus im Zentrum ist, ist nicht an der Peripherie der Welt, sondern sie ist der Nabel der Welt. Und die Welt ist peripher zur Gemeinde. So geht mal zur Schule, so geht mal zur Arbeit und so geht mal in Gespräche rein. Gemeinde ist für jeden Menschen und für diese ganze Welt überlebensnotwendig. Denn in ihr spricht und handelt Jesus. Nochmal, nicht weil wir so toll wären, sondern weil Jesus das so beschlossen hat. Wir sind der Haufen derer, die Christi Leib sein dürfen. Was ändert sich in der Welt durch die Gemeinde? Gelangweilte finden die Bestimmung ihres Lebens. Einsame werden in Beziehungen eingebunden. Verlorene werden gerettet. Schuldbeladene erfahren, wo sie ihre Schuld loswerden können. Menschen können ihr volles Potenzial entfalten. Arme kriegen Unterstützung. Flüchtlinge bekommen ein Zuhause. Fragende kriegen Antwort, Zweifelnde sind hoch willkommen. Mit unseren Gebeten bewegen wir den Arm Gottes. Das ändert Gemeinde in der Welt. Verändert das die Welt tatsächlich? Fragt mich bitte was Leichteres. Ich kann euch aber sagen, es verändert mein Leben. Und zwar total. Es verändert meine Familie. Es verändert womöglich meine Nachbarschaft, womöglich meine Straße und mein Dorf. Und das muss erstmal jemand schaffen. Ich war neulich zum Mittagessen bei Jenny eingeladen. Jenny hat ein Hobby. Sie steckt jeden Kern, den sie in ihrem Haus findet, in einen Blumentopf mit Erde aus den Seychellen und gießt ihn treu und regelmäßig. Avocados, Äpfel, Papayas, alles wird einfach in Erde eingepflanzt. Auf ihrer Fensterbank in der Küche befindet sich inzwischen ein kleiner Wald. Da kommen Blätter raus. da wächst was. Und was glaubt ihr, wie ich das Haus verlassen habe? Ich hatte einen Topf unterm Arm und jetzt gibt es auch im Hause Beuscher eine Aufzucht mit Avocadopflanzen. Seht ihr, so ändert Gott die Welt. Da, wo ich lebe, ich tue das, was ich kann und was mir möglich ist. Ich pflanze, wo ich gehe und stehe, kleine Stücke, winzig kleine Stücke Reich Gottes in die Erde, die sich mir anbietet. Viele sehen das überhaupt nicht. Viele sagen, was ist das denn schon? Aber ich mache das. Und eigentlich macht genau das Kelzenberg aus. Unermüdlich stecken wir in den Boden, was wir selbst geschenkt bekommen haben, an Liebe und Barmherzigkeit, an Vergebung, an Gnade. Und wir gießen treu. Mehr nicht. Alles andere macht Gott. Alles andere, das Entscheidende, macht Gott, der Kopf. Bill Heibels hat den unglaublich guten und unvergesslichen Satz gesagt: Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Warum? Weil sie genau so ist, wie sie ist. Hier sieht die Welt nämlich, wie Gott ist, wie er aus nichts was macht, weil er die Welt runterholt von ihrem Machtmodus, weil sie der Welt zeigt, wie Gottes Reich funktioniert. Das kann die Welt sehen, wenn sie auf Gemeinde guckt. Letzte Frage: Was können wir tun? Ich schließe mit einem ganz kurzen Video. Es ist eine Sequenz aus einer Predigt von einem Leiterkongress im Jahre 2009 in Willow Creek. Er ist 2 Minuten lang, ein paar Sekunden, Englisch mit deutschen Untertiteln. Ich rate euch, weil der 3-mal so schnell spricht wie ich, der Prediger, euch auf die Untertitel zu konzentrieren. Wisst ihr was? Ich würde das so gerne mal beim nächsten Pfarrkonvent oder bei der nächsten Synode abspielen. Aber es würde nichts helfen. Es würde nichts helfen. Also, was können wir tun? Was können wir tun? Es ist so einfach. Es ist so einfach. Weil die Gemeinde mit Jesus als ihrem Haupt das Zentrum, der Nabel der Welt ist, darum, hört gut zu, darum ist Gemeinde kein Jux, kein Hobby, kein Sahnehörbchen, kein Zusatzjoker. Sie ist der Leib von Christus, sie ist ein Geschenk. Deswegen werden wir Gemeinde hochhalten. Wir werden hingehen und wir werden unser Haupt damit ehren. Wir werden nicht zulassen, dass man sie verachtet. Wir werden stolz auf sie sein. Wir werden von ihr reden, selbstbewusst und mit erhobenem Kopf. Wir werden sie ins Gespräch bringen. Ohne sie kann ich nicht. Da gehöre ich zu. Hört bitte zum Schluss noch einmal diesen wahnsinnigen Text aus Epheser 1. Gott weckte Jesus Christus vom Tod auf und setzte ihn auf einen Thron im tiefsten Himmel, um ihn zum Chef zu ernennen. Über das gesamte Universum, über alle Galaxien, über alle Regierungen. Kein Name, keine Macht ist von seiner Herrschaft ausgenommen. Nicht nur für die jetzige Zeit, sondern für immer. Er ist der Chef über alles und er hat das letzte Wort über alles. Im Zentrum von diesem allen regiert er diese Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht peripher zur Welt. Die Welt ist peripher zur Gemeinde. Die Kirche ist der Körper von Christus, in der er spricht und handelt. Durch sie erfüllt er alles mit seiner Präsenz. Amen. Steht auf, wir wollen beten. Du Herr über Leben und Tod, du Herr dieser Welt, du Herr aller Galaxien, aller Regierungen, alles, was kraucht und flaucht, du bist der Herr. Und dir hat es gefallen, der Kopf unserer Kirche zu sein. Herr, was hast du dir damit angetan? Wir gehen davon aus, dass du gewusst hast, was auf dich zukommt. Wir wollen dir danken dafür, dass wir dir so viel wert sind. Und wir wollen das, was du für so wertvoll hältst, nicht verachten. Wir wollen deine Gemeinde lieben mit all ihren Schwächen und Unvollkommenheiten und Fehlern. Wir wollen sie lieben und groß von ihr denken, weil du gegenwärtig bist hier und weil es dir gefällt, hier zu reden. Ich lobe und preise deinen Namen und danke dir für dieses Vorrecht. In Jesu Namen. Amen. Wir singen.